Bundespolizei trotz der Gerichtsentscheidung gestern nicht korrigieren will. Den Kanzler weiß Alexander Dobrindt dabei an seiner Seite. Die Nachrichten mit Kerstin Reinsch.
Bundeskanzler Merz und Innenminister Dobrindt halten daran fest, Asylsuchen an den Grenzen zurückzuweisen. Gestern hatte das Berliner Verwaltungsgericht im Fall dreier Somalier deren Zurückweisung als unzulässig erklärt. Aus dem Hauptstadtstudio Oliver Neuroth.
Merz sagte auf einem Kongress des Städte- und Gemeindebundes, wir wissen, dass wir weiterhin Zurückweisungen vornehmen können. Das werde man auch tun im Rahmen des europäischen Rechts, um die öffentliche Sicherheit und Ordnung in Deutschland zu schützen. Der Kanzler räumte ein, die Gerichtsentscheidung enge die Spielräume dabei möglicherweise etwas ein. Aber die Spielräume seien nach wie vor da. Welche Spielräume er damit konkret meint, sagte Merz nicht. Auch Innenminister Dobrindt stellte klar, wir glauben, dass wir im Recht sind, Zurückweisungen auch von Asylsuchenden finden weiterhin statt. Dobrindt sprach von einer Einzelfallentscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts. Er sieht keine Signalwirkung auf die Asylpolitik der Bundesregierung.
Die Cyberkriminalität in Deutschland hat im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand erreicht. Bundesinnenminister Dobrindt machte dafür auch die zunehmenden Hackerattacken aus Russland verantwortlich. Bei der Vorstellung des Lageberichts für 2024 sagte der CSU-Politiker, allein die wirtschaftlichen Schäden hätten sich auf fast 180 Milliarden Euro belaufen. Zwar habe es auch größere Ermittlungserfolge gegeben, aber gerade die künstliche Intelligenz biete Angreifern immer mehr Möglichkeiten. Bei den meisten Cyberangriffen werden Computer von Angreifern verschlüsselt und erst gegen Lösegeld wieder freigegeben. Mit anderen Attacken wird dem Bericht zufolge die öffentliche Verwaltung lahmgelegt. Bundesfinanzminister Klingbeil hat gefordert, stärker gegen Finanzkriminalität und Schwarzarbeit vorzugehen. Der Rechtsstaat müsse in diesen Fällen hart durchgreifen, sagte Klingbeil in Hamburg bei der Vorstellung der Zolljahresbilanz 2024. Dietrich Lehmann.
Knapp 800 Millionen Euro an Schaden durch Schwarzarbeit hat der Zoll bundesweit im vergangenen Jahr aufgedeckt. Ein deutlicher Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr. Aber die Dunkelziffer an illegaler Beschäftigung dürfte deutlich höher sein. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil will nun härter dagegen vorgehen. In Zukunft sollen Sozialträger, Finanzämter und Sicherheitsbehörden Daten vollständig abgleichen können, auch mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Und Bund und Länder sollen noch enger zusammenarbeiten. Im Bereich der organisierten Kriminalität sollen Vermögen einfacher eingezogen werden können, so Klingbeil. Stichwort Beweislastumkehr.
Der Berliner Senat will prüfen, ob beim Städtebauprojekt Urbane Mitte am Gleisdreieckpark auch Wohnungen gebaut werden können. Stadtentwicklungssenator Gäbler kündigte an, darüber mit dem Investor zu reden. Für eine Wohnbebauung könnte es nach seiner Ansicht eventuell aber zu laut sein. Bisher sind auf dem Gelände in 7 Wohnhäusern vor allem Büro- und Gewerbeflächen geplant. Der schwarz-rote Senat will das Bauprojekt vorantreiben und entzieht dem Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg deshalb komplett die Zuständigkeit. Der Bezirk hatte die bisherigen Pläne in Frage gestellt. Unter anderem hieß es, Berlin brauche keine weiteren Büroflächen. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg hat einen weiteren Schritt auf dem Weg zur Stabilisierung seiner Finanzen gemacht. Laut Geschäftsleitung wurden nach einem Beteiligungsprozess der Belegschaft einige der rund 150 geplanten Sparmaßnahmen angepasst. Demnach bleibt die Hörfunk-Kindersendung Ohrenbär nun doch erhalten. Die geplante Zusammenlegung der Radionachrichten aller RBB-Programme wird zunächst auf das Wochenende begrenzt. Festhalten will der Sender daran, die Nachrichten in den Fernsehmagazinen RBB 24 Brandenburg Aktuell und RBB 24 Abendschau nicht mehr von Sprechern präsentieren zu lassen. Ziel der RBB-Geschäftsleitung ist es, den Personal- und Honoraraufwand des Senders um 22 Millionen Euro pro Jahr zu senken. In Cottbus ist eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Am frühen Nachmittag haben Experten des Kampfmittelräumdienstes 2 Zünder kontrolliert gesprengt. Sie waren über den Mittag aus den Sprengkörpern entfernt worden. Die Polizei hat den Sperrkreis aufgehoben. Damit dürfen etwa 1800 Menschen wieder in ihre Wohnungen, die sie am Morgen zur Sicherheit verlassen mussten. Auch der Cottbuser Hauptbahnhof, ein Hotel, eine Seniorenwohnanlage und eine Schule lagen im Sperrkreis. Die 250 Kilogramm schwere Bombe war auf dem Gelände des neuen Bahnwerks gefunden worden. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag viel Sonne, nur einige Quellwolken und trocken. Morgen anfangs freundlich, später dickere Wolken und einige zum Teil kräftige Schauer und Gewitter. Örtlich sind auch Unwetter möglich, bis 28 Grad. Die Zeit 15.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio Irina Grabowski. Menschen, die in Deutschland bei Grenzkontrollen aufgegriffen werden und Asyl beantragen, dürfen ohne Dublin-Verfahren nicht abgewiesen werden. Die Bundesregierung könne sich nicht auf eine nationale Notlage berufen für diese Praxis. Das Berliner Verwaltungsgericht verweist ja in seiner Eilentscheidung von gestern ausführlich auf europäisches Recht. Es ging da um 3 Fälle von Menschen aus Somalia, die Anfang Mai von Frankfurt oder aus nach Polen zurückgeschickt wurden von der Bundespolizei. Bundesinnenminister und heute auch der Bundeskanzler haben eindeutig gesagt, dass sie an den Zurückweisungen festhalten wollen. Wie ist das zu bewerten? Ich habe darüber mit Jürgen Bast gesprochen. Er ist Professor für Europarecht an der Universität Gießen. Und ich habe ihn gefragt, was bedeutet das jetzt für die Bundespolizisten an der Grenze? Und er sagte dazu Folgendes.
Also die Bundespolizisten sind jetzt in einer ganz unangenehmen Situation. Die sind ja an Recht und Gesetz gebunden und jetzt müssen die einerseits eine Weisung des Bundesinnenministers befolgen und dürfen die jetzt auch nicht einfach ignorieren. Und gleichzeitig haben die jetzt gerade von einem Gericht bescheinigt bekommen, dass sie von ihrem eigenen Innenminister zu rechtswidrigem Handeln gedrängt werden.
Ist das so klar? Also wenn jetzt Alexander Dobrindt sagt, wir halten an den Zurückweisungen fest, ruft er damit zu rechtswidrigem Verhalten auf?
Ja, das würde ich schon so einschätzen. Wenn eigentlich der Diskussionsstand bei den Gerichten in der juristischen Wissenschaft so eindeutig ist, dann muss man das Europarecht ja befolgen und nicht einfach abwarten, bis in allerletzter Instanz, das wäre dann jetzt der Europäische Gerichtshof in Luxemburg, bescheinigt hat, ja, auch in diesem konkreten Fall ist es so. Ich kenne niemanden, der sich fachlich auskennt, der die Prognose hat, dass der EuGH sagen wird, das, was die deutsche Bundesregierung hier ins Werk gesetzt hat, wird halten. Insofern ist es eigentlich schon auch eine rechtsstaatliche Problematik, wenn hier mit Biegen und Brechen bis in der allerletzten Instanz eigentlich das, was rechtlich klar ist, nicht gemacht wird. Denn das ist ja ein Grundverständnis, das wir in Deutschland verfassungsstaatlicher Art haben, dass sich die Politik nicht über das Recht hinwegsetzen darf. Das Recht setzt an der Stelle ja den Rahmen, in dem Politik stattfinden darf.
Nun ist ja das mit den Dublin-Verfahren so eine Art Auslaufmodell. Also es soll zu Mitte 2026 das neue Asylsystem, das die EU beschlossen hat, umgesetzt werden. Was wird sich denn damit ändern?
Da muss ich Ihnen ein klein bisschen widersprechen in der Einschätzung, Stichwort Auslaufmodell, nämlich gerade bei der Frage, über die wir hier jetzt sprechen, dieses Asylzuständigkeitssystem, dann ändert sich in der Substanz nichts. Der Grundgedanke bleibt der gleiche. Es werden mehr Elemente von zwischenstaatlicher Solidarität eingezogen. Also wenn ein Staat der Meinung ist, dass er konkret überlastet ist mit zu vielen Asylanträgen, gibt es jetzt mehr Mechanismen, die man in Gang setzen kann auf europäischer Ebene, wie dann ein solidarischer Lastenausgleich stattfindet. Aber der ganze Grundgedanke ist, keiner darf sich einseitig zu Lasten der anderen seiner Verantwortung einen Beitrag zum europäischen Asylsystem zu leisten entziehen. Also das neue Recht, was in ungefähr einem Jahr in Kraft tritt, das ist einfach Dublin IV statt Dublin III, wo wir jetzt sind.
Aber halten sich denn die anderen Länder daran?
Ja, das ist sozusagen so unterschiedlich. Aber auch das ist wieder so ein Grundansatz, den wir im Europarecht haben. Man kann nicht einfach sagen, ja, weil an irgendeiner Stelle die anderen das nicht so machen, wie sie das sollten. Jetzt halten wir uns nicht mehr an die Regeln. Es gibt in dem ganzen System der Europäischen Union genug Möglichkeiten, auf geordneten Wege solche Konflikte auszutragen und bis hin zu gerichtlichen Wegen. Also wenn beispielsweise Deutschland der Meinung ist, dass Polen seine Verantwortung nicht wahrnimmt oder konkreter vielleicht Italien, theoretisch kann Deutschland eine Klage erheben gegen Italien. Aber der Grundgedanke, dass man aussteigt, einen nationalen Alleingang macht, Das widerspricht der ganzen Grundidee eines gemeinsamen europäischen Asylsystems.
Nun hat Alexander Dobrindt, der Bundesinnenminister, auch gesagt, der Beschluss des Verwaltungsgerichts sage ja lediglich aus, dass eine Dublin-Prüfung durchzuführen sei. Deutschland müsse prüfen, welcher Mitgliedstaat zuständig sei. Dieser Forderung wolle man nachkommen. Geht er also doch auf die Gerichtsentscheidung ein?
Also ich habe den Bundesinnenminister so verstanden, dass er in dem konkreten Fall der drei betroffenen Personen das Urteil befolgen will, aber die Weisungslage so bleibt, dass an den deutschen Binnengrenzen zu den Nachbarstaaten weiterhin Abweisungen stattfinden soll und man sieht dann gewissermaßen weiteren Gerichtsentscheidungen entgegen. Der zentrale Punkt ist ja, dass sich die Bundesregierung auf eine bestimmte Klausel in den EU-Verträgen beruft. Das wird so mit dem Begriff Notstand ja immer belegt. Und da hat das Verwaltungsgericht sich also über mehrere Seiten damit ausführlich auseinandergesetzt und hat wirklich in sehr großer Klarheit gesagt, das ist kein Weg, hat damit bestätigt, was die juristischen Expertinnen und Experten gesagt haben, was auf der Linie der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs liegt. Und das ist der eigentliche Punkt, wo man sagen müsste als Bundesregierung, wir haben zwar den politischen Willen gehabt, aber dieser politische Wille stößt an rechtliche Grenzen, die wir achten. Und ich bin eigentlich erstaunt, dass die Bundesregierung so tut, als hätte das Verwaltungsgericht das nicht in genau der Klarheit, die ich Ihnen hier schildere, gesagt.
Warum denken Sie, bleibt der Bundesinnenminister, auch der Kanzler, bei dem, was Sie beschlossen haben und was er auch angewiesen hat, also die Zurückweisung an den Grenzen auch von Asylsuchenden?
Der politische Druck auf den christdemokratischen, christsozialen Koalitionspartner ist offenbar so hoch, dass man hier die Grenzen des Rechts austestet. Ich bin erstaunt, dass der sozialdemokratische Koalitionspartner das bisher duldet, weil das läuft ja auf eine antieuropäische Position heraus. Ich habe es ja vorhin erläutert. Es geht eigentlich darum, dass ein Mitgliedstaat seine Lasten auf andere abwälzt. Das ist sozusagen das Gegenteil von europäischer Solidarität. Und ich verstehe die Gemeinsamkeit der Bundesregierung so, dass sie sich für einen grundsätzlich pro-europäischen Kurs steht, aber an dieser Stelle wird aus migrationspolitischen Gründen, die ich jetzt gar nicht bewerten will, sozusagen eine antieuropäische Linie gefahren.
Das ist die Einschätzung von Jürgen Bast, er ist Professor für Europarecht an der Universität Gießen. Und wieder einmal haben die Experten des Kampfmittelräumdienstes ganze Arbeit geleistet. In Cottbus ist erfolgreich eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. RBB-Reporterin Aline Anders-Lepsch hat das seit heute Morgen verfolgt, meldet sich jetzt noch einmal live aus Cottbus. Aline, so eine Bombenentschärfung ist nie ganz einfach. Wie ist es denn diesmal gelaufen?
Da hast du wohl recht. Circa 3,5 Stunden haben die Experten an den Zündern der 250-Kilo-Bombe wirklich direkt gearbeitet. Und die Betonung liegt auf Zündern. Die Mehrzahl macht es nämlich hier besonders. Deswegen hat es auch etwas länger gedauert als gewohnt. Es waren 2 Zünder. Der eine ging laut KMBD recht einfach heraus. Der zweite machte jedoch etwas Probleme. Stadtsprecherin Gabriele Bogatsch erklärt.
Bei dem zweiten Zünder, dem sogenannten Kopfzünder, war das Problem, dass der schräg drin war. Das war also durch den Aufschlag. Hat sich der Zünder verschoben. Deswegen mussten sie mit dem Wasserschneider rangehen. Und für den Wasserschneider war ein zweites Team notwendig, sodass das zweite Team diesen zweiten Zünder dann entfernt hat. Das hat länger gedauert als üblich.
Ja, so erst 2:30 circa waren beide Zünder wirklich entfernt und konnten dann eben auch kontrolliert gesprengt werden. Der Sperrkreis, der wurde so 2:30 dann mit eben der Entschärfungsmeldung wieder aufgehoben. Jetzt können alle 1.800 evakuierten Menschen also wieder in ihre Wohnungen und auch an ihre Arbeitsplätze. Und auch die Straßensperrung rings um den Hauptbahnhof in Cottbus ist aufgehoben, pünktlich zum langsam startenden Feierabendverkehr, könnte man sagen. Wann allerdings die Züge wieder rollen, das ist eher unklar. Die Oberleitung muss jetzt erstmal wieder Strom bekommen und die Züge müssen erstmal wieder nach Cottbus geleitet werden. Bisher sind die alle in Karlau gestoppt, sagt die Bahn. Cottbusverkehr hingegen hat mitgeteilt, dass sie alle Fahrer jetzt schon informiert haben und der der Hauptbahnhof von den Bussen und den Straßenbahnen auch schon wieder angefahren wird. Insgesamt könnte man sagen, die Entschärfung und der ganze Einsatz ringsherum lief gut, vor allen Dingen ohne Zwischenfälle, wie die Stadt mitteilt. Ob an der Bombenfundstelle, also auf dieser Baustelle am neuen Bahnwerk in Cottbus, noch weitere Blindgänger schlummern, das ist allerdings unklar, sagt die Stadtsprecherin.
Das Bahngelände wurde nicht komplett abgesucht, sondern das Bahngelände wird immer nach Baufortschritt abgesucht. Das heißt also, wenn ein bestimmter Baufortschritt beendet ist oder ein neuer angefangen wird, dann wird erst der Kampffeldbeseitigungsdienst gerufen, um diese Kampffeldbereinigung zu machen. Es passiert halt trotzdem, dass eine Bombe zu tief liegt, dass man sie nicht entdeckt. Das hat man immer wieder, dass sie bei Baggerarbeiten entdeckt wird.
Sagt Gabriele Bogatsch. Für heute heißt es aber erst einmal aufatmen. Hier werden gerade die Einsatzwagen und die Feldküche auch abgebaut. Die Bombenentschärfung in Cottbus ist damit erfolgreich beendet.
Vielen Dank. Das war unsere Reporterin Aline Anderslepsch aus Cottbus.
RBB 24 Inforadio Sport.
Die deutschen Fußballerinnen bestreiten heute Abend ihr letztes Gruppenspiel in der Nations League. Der Gruppensieg ist bereits sicher, aber mit angezogener Handbremse oder lascher Haltung in die Partie rein, das ist keine gute Idee. RBB 24 Inforadio-Reporterin Tabea Kunze ist im Teamquartier in Wien und schätzt die Bedeutung dieser Begegnung folgendermaßen ein.
Das Spiel ist sehr wichtig, denn es geht darum zu zeigen, dass dieses 4:0 gegen die Niederlande vom Freitag kein Ausreißer nach oben war, sondern dass das deutsche Team so eine starke Leistung ab jetzt konstant abrufen kann. Die eigene Identität bestätigen, nennt das Bundestrainer Christian Wück. Für ihn ist das Spiel außerdem die letzte Möglichkeit, seine Spielerinnen noch einmal auf ihre EM-Form hinzutesten. Denn in 9 Tagen gibt er schon seinen Kader für die Europameisterschaft bekannt. Und auch wenn da keine großen Verschiebungen mehr zu erwarten sind, einige Positionen sind schon noch umkämpft.
Die Begegnung ist nicht nur das letzte Gruppenspiel, sondern gleichzeitig auch die Generalprobe, und zwar für die Europameisterschaft im kommenden Monat. Die Leistungen der DFB-Elf waren in der letzten Zeit sehr schwankend und darum lässt sich nicht einschätzen, in welcher Rolle das Team in die Schweiz fährt.
Die Frage ist für mich noch nicht ganz beantwortet, denn bei diesem 4:0 gegen die Niederlande in Bremen, da hat wirklich alles gepasst. Das war ein Spiel, mit dem die DFB-Frauen gezeigt haben, dass sie um den EM-Titel mitspielen können. Aber davor gab es eben auch so viele halbgare Spiele mit teilweise heftigen Aussetzern in der Defensive, mit fehlender Konstanz. Und da muss ich sagen, ich warte jetzt noch dieses Spiel in Österreich ab, wenn das deutsche Team da seiner Favoritenrolle gerecht wird und wieder von der ersten bis zur letzten Minute an konzentriert und mit vollem Einsatz spielt, dann lasse ich mich gerne davon überzeugen, dass die DFB-Frauen wirklich auf dem direkten Weg zu einer starken Europameisterschaft sind.
In gut einem Monat ist das erste EM-Spiel der deutschen Frauen und schon jetzt herrscht im deutschen Team eine leichte Unruhe.
Ich habe den Eindruck, dass das Kribbeln beim DFB langsam zunimmt. Für Christian Wück ist es das erste Turnier als Frauenbundestrainer und er sagt, er spürt neben aller Vorfreude auch die Verantwortung, dort eine begeisternde EM zu spielen, um den Frauenfußball in Deutschland weiter nach vorne zu bringen und um die Zuschauerinnen und Zuschauer und die Fans, die auch mit in die Schweiz reisen, richtig zu begeistern. Es ist jetzt schon klar, dass sein Team in der Schweiz in vollen Stadien spielen wird, denn weit über 500.000 Eintrittskarten sind schon verkauft. Der Ticketrekord, der bei der vergangenen EM in England vor 3 Jahren aufgestellt wurde, der dürfte in der Schweiz fallen.
Soweit Tabea Kunze, Österreich gegen Deutschland. Anstoß ist 20:30. Die ganze Partie gibt es live hier bei uns und die RBB 24 im RBB 24 Inforadio und unterwegs mit der Sportschau-App.
Werbung.
Von Watzmann bis Zugspitze die Berge benennen, die Tiere beim Namen und die Orte durch ihre Wiesen kennen. Das ist, was wir nachhaltig nennen. Milch von heute ist das Morgen unterstützen und das Gestern bewusst schützen. Einzigartige Milch hat ein einzigartiges Zuhause. Molkerei Berchtesgadener Land.
Genau richtig. Coole Drinks, yeah. Heiße Deals. Wow.
Jetzt zugreifen und sparen. Die Liebherr-Kühl-Gefrierkombi mit 10 Jahren Herstellergarantie, Energieeffizienzklasse A sowie BioFresh und NoFrost für nur 1.349 Euro. Vor Ort und auf euronics.de. Euronics für mein bestes Zuhause der Welt.
Oide, 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 oide.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice
mit Kerstin Reinsch.
Vorsicht auf der südlichen A10 in Richtung Dreieck-Spreeau. Zwischen Rangsdorf und Schönefelder Kreuz liegt verlorene Ladung auf der Fahrbahn. A10 nördlicher Berliner Ring Richtung Dreieck-Havelland. Zwischen den Dreiecken Barnim und Pankow gibt es etwa 20 Minuten Stau. Die B189 ist nach einem Unfall in Höhe der Stadtgrenze Prenzlau in Richtung Gramzow gesperrt. Stadtverkehr Berlin. Viel Geduld brauchen Sie auf der A100 Richtung Wedding. Zwischen Dreieck-Funkturm und Spandauer Damm blockiert ein defektes Fahrzeug die gesamte Fahrbahn ab Wechsstraße 40 Minuten plus. In Richtung Neukölln 20 Minuten plus zwischen Dreieck-Charlottenburg und Funkturm. Ziemlich voll ist es jetzt auch in Charlottenburg auf den Umfahrungen des Stadtrings. Länger dauert es außerdem rund um Mühlendamm, Elsen- und Wuhletalbrücke. Auf der Wollangstraße in Richtung Pankow, auf der Baumschulenstraße Richtung Plenterwald sowie auf der Rudolf-Rühl-Allee in Richtung Biesdorf. Unseren Verkehrsservice gibt es auch in der RBB 24 Inforadio App.
15.20 Uhr haben wir es.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Guten Tag, ich bin Irina Grabowski. In den Niederlanden ist die Regierung gerade am Streit um die Asylpolitik gescheitert. In Deutschland sieht es nicht nach Regierungskrise aus, aber es bleibt abzuwarten, wie lange die SPD den Kurs der Union mitträgt, ohne mit der Wimper zu zucken. Die Nachrichten mit Kerstin Reinsch.
Bundeskanzler Merz hält wie Innenminister Dobrindt daran fest, Asylsuchende an den Grenzen zurückzuweisen. Merz erklärt auf dem Kongress des Städte- und Gemeindebundes, das sei im Rahmen des europäischen Rechts weiter möglich. Nur so könnten Sicherheit und Ordnung in Deutschland gewährleistet werden. Merz reagierte damit auf eine Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts von gestern. Er hatte die Zurückweisung dreier Somalier für unzulässig erklärt. Innenminister Dobrindt bezeichnete das als Einzelfallentscheidung und erklärte ebenfalls, man werde an den Zurückweisungen festhalten. Die Cyberkriminalität in Deutschland hat im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand erreicht. Das geht aus dem Lagebericht hervor, den Bundesinnenminister Dobrindt heute in Berlin vorgestellt hat. Aus dem Hauptstadtstudio Sabine Henkel.
Es sind vor allem zwei Arten der Cyberangriffe, die das Bundeskriminalamt beschäftigen. Zum einen Attacken, die die Internetseiten deutscher Firmen und Behörden lahmlegen. Diese Attacken kommen häufig aus Russland. Und zum anderen Angriffe mit einer sogenannten Ransomware, also einer Schadsoftware, mit der Kriminelle Daten kopieren und verschlüsseln, um anschließend Lösegeld zu erpressen. 950 Unternehmen haben deswegen im vergangenen Jahr Anzeige erstattet. Das BKA bezeichnet die Bedrohungslage als anhaltend hoch, verweist aber auch auf Ermittlungserfolge. Allerdings steigt die Gefahr durch künstliche Intelligenz, weil dann zum Beispiel zeitgleich massenweise Attacken ausgeführt werden könnten.
Die Regierung in den Niederlanden steht vor dem Aus. Der Rechtspopulist Wilders teilte mit, dass seine Freiheitspartei PVV die Viererkoalition verlässt. Er begründete das damit, dass die anderen Parteien die Asylpläne der PVV nicht unterstützten. Wilders hatte in der vorigen Woche die Koalitionspartner aufgefordert, einen 10-Punkte-Plan zu unterzeichnen. Er sieht unter anderem vor, die Grenze von der Armee bewachen zu lassen und alle Asylsuchenden abzuweisen. Das Mitte-Rechts-Bündnis hatte erst vor rund 9 Monaten die Regierungsgeschäfte übernommen. Was hinter den Entwicklungen steckt, das erläutert unser Korrespondent für die Niederlande im Gespräch gleich nach diesen Nachrichten. Der Berliner Senat will prüfen, ob beim Städtebauprojekt Urbane Mitte am Gleisdreieckpark auch Wohnungen gebaut werden können. Stadtentwicklungssenator Gäbler kündigte an, darüber mit dem Investor zu reden. Sabine Müller, RBB 24, Landespolitik.
Bisher sind auf dem Gelände in 7 Hochhäusern vor allem Büro- und Gewerbeflächen geplant. Für eine Wohnbebauung könnte es dort eventuell zu laut sein, glaubt Gäbler. Der schwarz-rote Senat will die urbane Mitte vorantreiben und entzieht dem Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg deshalb komplett die Zuständigkeit. Begründung: Das Gebiet habe außergewöhnliche stadtpolitische Bedeutung. Der Bezirk hatte die bisherigen Pläne in Frage gestellt. Unter anderem hieß es, Berlin brauche keine weiteren Büroflächen. Senator Gäbler will aber weitgehend an den ursprünglichen Plänen festhalten. Gäbler rechnet damit, dass der südliche, kleinere Teil des Projekts in den nächsten Jahren realisiert werden kann. Der Nordteil vermutlich erst Anfang der 2030er Jahre.
Der Rundfunk Berlin-Brandenburg hat einen weiteren Schritt auf dem Weg zur Stabilisierung seiner Finanzen gemacht. Laut Geschäftsleitung wurden nach einem Beteiligungsprozess der Belegschaft einige der rund 150 geplanten Sparmaßnahmen angepasst. Demnach bleibt die Hörfunk-Kindersendung Ohrenbär nun doch erhalten. Die geplante Zusammenlegung der Radionachrichten aller RBB-Programme wird zunächst auf das Wochenende begrenzt. Festhalten will der Sender daran, die Nachrichten in den Fernsehmagazinen RBB24 Brandenburg Aktuell und RBB24 Abendschau nicht mehr von Sprechern präsentieren zu lassen. Ziel der RBB-Geschäftsleitung ist es, den Personal- und Honoraraufwand des Senders um 22 Millionen Euro pro Jahr zu senken. In Cottbus ist eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Am frühen Nachmittag haben Experten des Kampfmittelräumdienstes zwei Zünder kontrolliert gesprengt. Sie waren über den Mittag aus dem Sprengkörper entfernt worden. Die Polizei hat den Sperrkreis aufgehoben. Damit dürfen etwa 1800 Menschen wieder in ihre Wohnungen, die sie am Morgen zur Sicherheit verlassen mussten. Auch der Cottbuser Hauptbahnhof, ein Hotel, eine Seniorenwohnanlage und eine Schule lagen im Sperrkreis. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag viel Sonne, nur einige Quellwolken und trocken. Aktuell in Berlin-Buch 22 Grad, in Tempelhof 24, in Küritz 18 Grad und in Ludwigsfelde 26. Morgen zunächst freundlich, später dickere Wolken und einige zum Teil kräftige Schauer und Gewitter. Örtlich sind auch Unwetter möglich bei maximal 25 bis 28 Grad. Die Zeit 15.26 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Regierungskrise in den Niederlanden. Damit beschäftigen wir uns jetzt. Mein Name ist Irina Grabowski. Die Freiheitspartei des Rechtspopulisten Geert Wilders verlässt die Vierer-Koalition. Damit ist das Rechtsbündnis nach nicht mal einem Jahr gescheitert. Geert Wilders selbst nicht in der Regierung, lässt also die Koalition platzen und begründet das mit dem Streit um die Asylpolitik. Wir schauen uns das genauer an mit Andreas Meyer-Feist im ARD-Studio in Brüssel, zuständig auch für die Niederlande. Herr Meyer-Feist, was hat es mit dem Streit um die Asylpolitik auf sich?
Ja, Geert Wilders hat selbst heute darauf eine klare Antwort gegeben.
Wir haben einen Plan vorgestellt, um die Grenzen zu schließen.
Wir haben einen Plan präsentiert, um die Grenzen für Asylsuchende zu schließen. Ich habe für eine strenge Asylpolitik unterschrieben, nicht für den Untergang der Niederlande. Der ehemalige Koalitionspartner hat gesagt, gut, vielleicht prüfen wir das, aber das ist doch keine Garantie, dass überhaupt was gemacht wird. Deswegen hatte ich keine andere Wahl, als diesem Kabinett die Unterstützung zu entziehen.
Anders tun, nu dan te zeggen, dan trekken wir unsere Steun an dit Kabinett in.
Bruchstelle war ein 10-Punkte-Plan, den sollten die anderen Koalitionspartner unterschreiben. Zentrale Forderung unter anderem die Bewachung der Grenzen durch die Armee, Abweisen von Asylbewerbern, Zurückschicken von syrischen Flüchtlingen. Und das ist natürlich etwas, was europarechtlich zumindest hoch umstritten gewesen wäre. Aber es gab schon vorher viel Unmut über Geert Wilders, mehr noch aber die kaum kaschierte Ungeduld von Geert Wilders selbst, dass man ihn nicht selbst Regierungschef werden ließ. Das wollte er eigentlich.
Wie haben denn die anderen Koalitionspartner und der Regierungschef auf den Rückzug von Wilders Partei reagiert?
Ja, erstmal völlig ratlos, denn der Regierungschef Dick Skov, ein ehemaliger Geheimdienstspitzenbeamter, parteilos, der weiß jetzt nicht so recht, wie es weitergeht. Und die anderen Parteien eher wenig überrascht, denn die Drohungen gab es schon vorher. Und man muss ganz klar sagen, Geert Wilders Partei für die Freiheit war zwar die stärkste Kraft in dieser Koalition, aber es gab eben noch drei andere, die Bauernpartei, die Liberalen, zu der auch die Partei von Mark Rutte gehört und dann noch eine wirtschaftsliberale Partei, denkbar unterschiedliche Gruppierungen also, die nicht ganz überrascht waren und jetzt auf Neuwahlen hoffen.
Welche Gründe außer der Asylpolitik gibt es denn noch für das Scheitern der Koalition?
Ja, neben dem Willen von Geert Wilders vielleicht doch selbst noch einmal Regierungschef zu werden. Die anderen hatten ihn das ja nicht werden lassen. Er ist im Parlament wichtig, aber eben nicht im Kabinett. Ist es außenpolitisch nicht gut gelaufen für die Koalition, zuletzt in Bezug auf Israel, dessen Vorgehensweise in Gaza zum Beispiel von Geert Wilders unterstützt wurde, nicht aber von den anderen Parteien.
Neuwahlen sind ja nun wahrscheinlich. Wie ist da jetzt das Kräfteverhältnis zwischen den Parteien momentan? Also wer könnte, kann man das schon sagen, von Neuwahlen profitieren?
Ich glaube schon, dass man das sagen kann, denn profitieren könnte Frans Timmermans. Das ist ein alter Bekannter, ehemals EU-Kommissar. Auch in Deutschland kein unbeschriebenes Blatt, weltoffen, eher liberal orientiert. Er war die zweitstärkste Kraft mit seinem rot-grünen Parteibündnis geworden, aber eben von Geert Wilders überholt bei den letzten Wahlen. Und er hat wohl jetzt Lust, das noch einmal bei Neuwahlen zu versuchen. Und wenn es dann zu einer Koalition mit ihm klappt, würde er neuer Premier werden.
Was bedeutet nun das Platzen der Regierung für die Niederlande?
Ja, ganz klar stehen die Niederlande wohl nicht vor einem weiteren Rechtsruck, wie man das annehmen könnte. Wenn man sich umhört bei allen Parteien, dann glauben die meisten, dass es zu einem Linksruck kommen könnte, nämlich mit Frans Timmermans, dass er wirklich vielleicht sogar zur stärksten Kraft werden könnte, wenn es Neuwahlen gibt. Ein Problem ist die NATO. Es soll den NATO-Gipfel geben in 3 Wochen, zu dem auch Donald Trump erwartet wird. Und das ist natürlich eine sehr heikle Geschichte für die Niederlande. Die Frage ist, ob Dick Schoof überhaupt dabei sein kann, wenn hier eine historische Entscheidung über die Erhöhung der Verteidigungsausgaben ansteht. Also eine Reihe von großen Problemen für die Niederlande außenpolitisch, und das Land steht wohl erstmal vor Neuwahlen.
Vielen Dank für diese Einschätzung, für diese Information. Das war Andreas Meyer-Feist im ARD-Studio Brüssel über die Regierungskrise oder besser gesagt das Platzen der Regierung in den Niederlanden. Neuwahlen sind wahrscheinlich. In Berlin gibt es heute nicht nur den Kommunalkongress. Hier findet seit heute auch eine internationale Finanzinvestorenkonferenz statt. Die Super Return International, Berlins Reiseportal Visit Berlin, wirbt für die Veranstaltung und nennt sie, ich zitiere das mal, die höchste Versammlung des Privatkapitals. Bis Freitag läuft das Treffen im Hotel Intercontinental an der Budapester Straße in der Nähe des Zoos. Die Nichtregierungsorganisation Bürgerbewegung Finanzwende und andere Gruppen begleiten das Ganze heute mit einem Protest. Unsere Reporterin Annette Miersch hat sich am Mittag die Aktion angeschaut und erzählt, was die Demonstranten kritisieren.
Dass sich private Geldgeber und Investoren, Investmentgiganten sogar immer mehr in soziale Bereiche drängen und diese für die Rendite auspressen würden. Dafür war hier auf dem Bürgersteig eben noch eine ganz kleine Demonstration von ca. 20 bis 30 Leuten.
Unser Leben! Unser Zuhause, unsere Gesundheit, unser Acker.
Ja, Daseinsbereiche, die haben wir hier gehört, die werden genannt, aus denen offenbar immer öfter Profit gezogen wird. Der Gesundheitsbereich, der ist sehr stark betroffen. Das sagte mir Barbara Susek, die hier mitdemonstriert hat, aus der Verdi-Bundesverwaltung, zuständig dort für Pflegepolitik.
Dass immer mehr Investoren beispielsweise Arztpraxen in großem Stile aufkaufen, medizinische Versorgungszentren, Pflegeeinrichtungen. Und wenn wir über Pflegeeinrichtungen beispielsweise sprechen, können wir beobachten, dass bei Private Equity Investoren betriebenen Einrichtungen an den Personalkosten gespart wird. Also im Vergleich, wenn wir bei Alloheim schauen, das ist die größte private Pflegeheimkette, Nordic Capital ist dort drin, belaufen sich die Personalkosten auf rund 50%, bei einem gemeinwohlorientierten Unternehmen auf 70%. Deswegen sind wir der Meinung, dass Private Equity in der Gesundheitsversorgung nichts zu suchen hat.
Ja, und ganz interessant, mir selbst ist diese Konferenz relativ unbekannt, aber die Kundgebungsteilnehmer, die sehen sich hier circa 6000 Konferenzteilnehmern gegenüber aus der ganzen Welt, die Budapester Straße, die gleich einem regelrechten Investoren-Campus, blaue, graue, schwarze Businessanzüge, soweit das Auge reicht, vor allem Männer um die 40, 50, die zum Netzwerken angereist sind, sehe ich hier eine Art Speed-Dating für Kapitalanleger, erklärt Joachim Gerhardt von Finanzwende e.V.
Hier treffen sich die Branche der Private Equity Firmen, Finanzunternehmen, die sehr viel Geld einsammeln, dort mit komplette Unternehmen aufkaufen, sie umstrukturieren nach Finanzmarktlogik und sie dann nach wenigen Jahren wieder verkaufen für mehr Geld.
Am Straßenrand, da stehen an die 50 Tiny Häuschen, also so kleine Bungalows, die man wegfahren kann. Und darin, da treffen sich Anbieter und Interessenten. Und auf der Speakerliste, das finde ich noch bemerkenswert, da stehen auch sehr bekannte Namen, wie der Sänger Bono von U2, der sich unter anderem ja für die AIDS-Hilfe engagiert als Investor. Meine Frage nochmal an Finanzwende, wo Bono draufsteht, da kann doch eigentlich nichts Schlechtes drinstecken, oder?
Bono, Serena Williams, letztes Jahr Björn von ABBA und Kim Kardashian war auch schon hier. Die sind nicht hier, um Aufmerksamkeit für diese Konferenz zu generieren, dass wir jetzt über diese Konferenz wissen, sondern die sind Stargäste für diese Branche selber. Die Konferenz heißt Super Return. Hier steht überall Super Rendite. Hier steht vorne We are Super. Also es geht hier wirklich um die Branche selber, eine wirkliche Milliardärsmaschine. Diese Branche hat wirklich viele Milliardäre kreiert in den letzten 20 Jahren. Mehr als Banken. Der Chef von Blackstone verdient 100-mal so viel wie der deutsche Bankchef Christian Sewing. Also deswegen geht es bei dieser Branche tatsächlich eher um sich selber.
Und den Super Return, also die Super Rendite, das jedenfalls meint Joachim Gerhard. Sein Ziel ist es, diese große Konferenz hier in Berlin noch bekannter zu machen. Denn hier werden seiner Meinung nach Deals abgeschlossen, die uns alle betreffen. So die Kundgebungsteilnehmer.
Das war unsere Reporterin Annette Miersch über den Protest anlässlich der Internationalen Finanzinvestorenkonferenz Super Return International, die in Berlin stattfindet.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Sie sind auf Rädern unterwegs, liefern Essen aus. In deutschen Großstädten gehören die Fahrer der Lieferdienste zum Alltag hierzulande. Aber nicht so üblich ist es, was in China inzwischen in einigen Restaurants dazugehört, preisgünstiges Essen für die Fahrer selbst. Unser Korrespondent Christoph Kober über die Mahlzeit des Herzens für chinesische Lieferfahrer.
Bei Yunti haut rein. Scharfe Bohnen, gebratenes Schweinefleisch und Reis. Dazu zwei gedämpfte Weizenbrötchen. Ein Kollege hat mich am ersten Arbeitstag hierher gebracht, deswegen esse ich hier weiter. Geschmack und Größe der Portion sind nicht so wichtig, sondern dass sie günstig ist. 14 Uhr im Untergeschoss eines Bürogebäudes in Peking. An den Seiten des weitläufigen Saals reihen sich Imbissstände aneinander. Vor rund einer Stunde war hier fast jeder Stuhl belegt. Nun, wenn viele andere wieder am Schreibtisch sitzen, wird es Zeit für Pekings Lieferfahrer, sich zu stärken. So wie für Bai Yunti. Seit rund 9 Monaten macht der 20-Jährige den Job. Der Liebe wegen ist er aus Sichuan im Süden des Landes in die Hauptstadt gekommen. Gestern bin ich um 9 Uhr aufgestanden und habe bis 2 Uhr nachts gearbeitet. Dann ins Bett, heute wieder um 9 Uhr hoch. Das ist mein Alltag. 12 Stunden und mehr sausen die Fahrer täglich für Anbieter wie Meituan oder Eleme umher. 200 Millionen sogenannte Gig-Worker gibt es in China, bezahlt pro Fahrgast, pro Lieferung. Früher haben diese Arbeiter, die fernab ihrer Heimat Geld verdienen, in eigenen halblegalen Siedlungen gewohnt. Die lassen die Behörden nun oft einreißen, um Platz zu schaffen für Neubauten. Und das hat Folgen, sagt Yang Biao, Direktor des Max-Planck-Instituts für ethnologische Forschung in Halle. Diese Arbeiter mussten dann da weg. Und diese Art von überbevölkerten, aber erschwinglichen Orten, wo sie wohnen und essen können, verschwinden. Gleichzeitig geht es mit der Wirtschaft nur wenig voran. Das macht es schwierig für diese Lieferfahrer, eine Mahlzeit zu finden, die sie sich leisten können. Die Idee zu Ai Xin Zan, der Mahlzeit des Herzens, stammt von Restaurantbetreibern. Nicht nur aus Mitgefühl. Sie machen damit auch Umsatz nach dem eigentlichen Mittagsansturm. 14 statt 21 Yuan, also 2 statt 3 Euro, kostet die billigste Portion hier im Keller des Pekinger Büroturms. Reis gibt's, so viel man will. Das weiß auch Li Fei. Seit 8 Jahren arbeitet er als Lieferfahrer, was nicht nur lange Tage bedeutet, sondern auch ein schwankendes Gehalt. Ich hätte gern eine andere Arbeit. Ich habe auch schon verschiedene Jobs gehabt, aber wenn es da nicht weitergeht, dann fahre ich wieder Lieferungen aus. Den meisten von uns geht das so. Wir versuchen was anderes, kommen aber oft wieder zurück. Mindestens 10 Stunden sind es heute noch für Li. Vor ihm auf seinem Tablett Reste von Fisch, Salat, Chili und Reis. Den nehmen er und seine Kollegen immer. Sie sagen, Reis hält länger satt als Nudeln.
Die Mahlzeit des Herzens, das war ein Bericht unseres Korrespondenten Christoph Kober. Das Wetter in Berlin und Brandenburg. Wir haben heute richtig viel Sonne, lockere Quellwolken, keinen Regen. 23 bis 26 Grad an Höchstwerten. Ja, wir liegen jetzt schon so bei 22 bis 25 Grad. Morgen dann zunächst freundlich mit Sonnenschein, dann aber dicke Wolken und zum Teil kräftige Schauer und Gewitter. Lokal sind auch Unwetter möglich.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Kerstin Reinsch.
A10 nördlicher Berliner Ring Richtung Dreikafelland. Zwischen den Dreiecken Barnim und Pankow etwa 20 Minuten Stau. 10 Minuten zusätzlich sind es auf der westlichen A10 vor der Havelbrücke in Richtung Dreikafelland. Die B198 ist nach einem Unfall in Höhe der Stadtgrenze Prenzlau in Richtung Gramzow gesperrt. Stadtverkehr Berlin. Viel Geduld brauchen Sie auf der A100 Richtung Wedding. Zwischen Dreieck Funkturm und Spandauer Damm blockiert ein defektes Fahrzeug die gesamte Fahrbahn. Ab Innsbrucker Platz 50 Minuten Verzögerung. Volle Straßen gibt es auch in Charlottenburg auf den Umfahrungen des Stadtrings. In Neukölln müssen Sie zwischen Dreieck Charlottenburg und Funkturm etwa 10 Minuten mehr einrechnen. Länger dauert es außerdem rund um Schlesisches Tor, Mühlendamm, Elsen- und Wuhletalbrücke, auf der Wollangstraße Richtung Pankow sowie auf der Rudolf-Rühl-Allee in beiden Richtungen. Außerdem statt auswärts auf der Prenzlauer Promenade, der Malchow-Chaussee, der Landsberger Allee, dem Mariendorfer Damm und der Falkenseer Chaussee. Unser Programm gibt es auch im Livestream auf rbb24inforadio.de.
Es ist 15.40 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Irina Grabowski im Studio. Guten Tag. In knapp einem Monat wurden an den Grenzen mehr als 130 Menschen zurückgewiesen, die einen Asylantrag gestellt hatten. Damit verstößt die Bundespolizei gegen europäisches Recht, hat ja das Verwaltungsgericht Berlin gestern sehr deutlich entschieden. Die Union will trotzdem nicht von ihrem Kurs abweichen. Die Nachrichten mit Kerstin Reinsch.
Bundeskanzler Merz hält wie Innenminister Dobrindt daran fest, Asylsuchende an den Grenzen zurückzuweisen. Merz erklärt auf dem Kongress des Städte- und Gemeindebundes, das sei im Rahmen des europäischen Rechts weiter möglich. Nur so könnten Sicherheit und Ordnung in Deutschland gewährleistet werden. Merz reagierte damit auf eine Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts von gestern. Es hatte die Zurückweisung dreier Somalier für unzulässig erklärt. Innenminister Dobrindt bezeichnete das als Einzelfallentscheidung und erklärte ebenfalls, man werde an den Zurückweisungen festhalten. Die Zahl derjenigen, die bei der Antidiskriminierungsstelle des Bundes Hilfe suchen, hat einen neuen Höchststand erreicht. Das geht aus dem Jahresbericht hervor, den die zuständige Bundesbeauftragte Attermann heute vorgelegt hat. Aus dem Hauptstadtstudio Nicole Markwald.
11.405 Menschen haben sich im vergangenen Jahr bei der Antidiskriminierungsstelle des Bundes gemeldet. Ein deutlicher Anstieg. Verglichen mit 2019 hat sich die Zahl mehr als verdoppelt. Laut Ferda Attermann, unabhängige Beauftragte des Bundes, ist Diskriminierung ein wachsendes Problem in Deutschland. Rassistische Diskriminierung führt die Statistik mit 43% weiterhin an. Gefolgt von Benachteiligungen aufgrund von Krankheit oder Behinderung und Geschlecht. Die meisten Ratsuchenden erfahren Diskriminierung im Job. Auch wurden unter anderem 348 Fälle sexueller Belästigung am Arbeitsplatz gemeldet. Eine neue Höchstmarke.
Volkswagen kommt beim geplanten Stellenabbau schneller voran als erwartet. Wie der Konzern mitgeteilt hat, sind schon jetzt rund 20.000 Austritte aus dem Unternehmen vertraglich fixiert. Insgesamt will VW bis 2030 rund 35.000 Stellen abbauen. Erst im Dezember hatten sich Unternehmen und Gewerkschaft auf ein Sanierungsprogramm geeinigt. Betriebsbedingte Kündigungen wurden dabei ausgeschlossen. Der Abbau soll vor allem über Vorruhestand und Abfindungen erfolgen. Der designierte neue Wehrbeauftragte des Bundestags Otte fordert mehr Unterstützung für die Bundeswehr. Die Truppe habe vor allem ein Personalproblem, sagte er der ARD. Mehr als drei Jahre nach der sogenannten Zeitenwende habe sich viel getan, aber es gebe noch immer große Defizite. Aus dem Hauptstadtstudio Mario Kubina.
Aus Sicht des CDU-Politikers muss bei der Bundeswehr die Last auf mehr Schultern verteilt werden. Dazu will die neue Bundesregierung ein neues Wehrdienstmodell einführen, erstmal auf freiwilliger Basis. Otte findet das gut, sagt aber auch, sollte das nicht ausreichen, muss es verpflichtend sein. Er schlägt vor, das Modell nach einer gewissen Zeit auf Wiedervorlage zu setzen. Geplant ist, dass der neue Wehrdienst Anfang nächsten Jahres in Kraft tritt. Junge Leute sollen dann gefragt werden, ob sie bereit und fit genug für Aufgaben bei der Truppe sind. Männer müssen, Frauen können antworten. Die Bundesregierung hofft, dass so Jahr für Jahr 5.000 Freiwillige für die Bundeswehr gewonnen werden können.
In Cottbus ist eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Am frühen Nachmittag haben Experten des Kampfmittelräumdienstes zwei Zünder kontrolliert gesprengt. Sie waren über den Mittag aus dem Sprengkörper entfernt worden. Die Polizei hat den Sperrkreis aufgehoben. Damit dürfen etwa 1800 Menschen wieder in ihre Wohnungen, die sie am Morgen zur Sicherheit verlassen mussten. Auch der Cottbusser Hauptbahnhof, ein Hotel, eine Seniorenwohnanlage und eine Schule lagen im Sperrkreis. Die 250 Kilogramm schwere Bombe war auf dem Gelände des neuen Bahnwerks gefunden worden. In Berlin bleibt die U-Bahn-Linie U3 weiter unterbrochen. Der Bahnhof Spichernstraße bleibe wohl diese Woche noch gesperrt, hieß es von den Berliner Verkehrsbetrieben. Laut BVG muss jetzt auch ein Teil der Fahrbahn der Spichernstraße geöffnet werden, um den Tunnelschaden genau bestimmen und beheben zu können. Man hole gerade die notwendigen Baugenehmigungen dafür ein. Vergangenen Freitag war wegen Straßenbauarbeiten am U-Bahnhof Spichernstraße Putz von der Tunneldecke gefallen. Der Schaden sei durch nicht genehmigte Bauarbeiten einer Fremdfirma verursacht worden, heißt es jetzt von der BVG. Man habe rechtliche Schritte eingeleitet. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Nachmittag viel Sonne, nur einige Quellwolken und trocken. Aktuell in Berlin-Treptow 23 und in Steglitz 24 Grad, in Stechlin 22 und in Ludwigsfelde 26 Grad. Morgen erst freundlich, später dickere Wolken und einige zum Teil kräftige Schauer und Gewitter bei maximal 28 Grad. Die Zeit 15.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Syrien. Woran denken Sie da zuerst? An Zerstörung, Flucht und Blutvergießen? Kein Wunder nach 14 Jahren Krieg. Hunderttausende Tote, Städte in Trümmern, die meisten Syrer leben in Armut. Und doch ist Syrien auch ein reiches Land, reich an Schätzen der Weltgeschichte. Ob die Altstadt von Aleppo oder die Oasenstadt Palmyra. Was dort in Stein gemeißelt wurde, das sind die Wurzeln unserer Zivilisation. Darum geht's nun in den Wissenswerten von RBB 24 Inforadio. Ich bin Anna Korwis und mein Gesprächspartner ist Daniel Gerlach. Er ist Chefredakteur des Magazins Zenit, in dessen Redaktion wir uns jetzt auch treffen. Er ist vielen bekannt als Nahostexperte, weil er unermüdlich die komplizierte politische Gemengelage dieser Region erklärt. Vor allem aber ist er leidenschaftlicher Orientalist und nach Kriegsende sofort aufgebrochen, um den Zustand der syrischen Kulturstätten mit eigenen Augen zu sehen. Daniel Gerlach, guten Tag.
Ja, guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
Wie war das denn für Sie, das Wiedersehen mit Orten, die wahrscheinlich bei den meisten Orientalisten zu erhöhtem Pulsschlag führen dürften?
Ja, bei mir auch. Die meisten der Orte, die ich bereist habe im Januar, die hatte ich ja schon gesehen, natürlich in einem anderen Zustand. Und deswegen habe ich mich nicht nur gefreut, sondern ich hatte auch Sorge davor, das alles zerstört zu sehen. Nun bin ich kein Bauforscher. Aber ich konnte durchaus mit bloßem Auge erkennen und mich auch erinnern, wie das ausgesehen hat und was zerstört wurde und was nicht.
Und dieser Vergleich früher heute, gab es da einen Moment, der Sie besonders bewegt hat?
Ja, es gab viele Momente, die mich besonders bewegt haben. Das eine war die Oasenstadt Palmyra, weil sie wirklich einer der schönsten Orte ist, die ich kenne. Als ich dann dort vor allem der großen Tempel stand, die vom Islamischen Staat wirklich pulverisiert wurden, zerstört wurden, aber auch vor dem Tetrapylon, einer der wichtigsten römischen antiken Städten dort, da war ich schon sehr erschüttert, das muss ich sagen. Besonders betroffen gemacht hat mich definitiv die Stadt Apamea, die in der Antike, in der hellenistischen Zeit die Hauptstadt Syriens war und eine der großen Städte der Welt. Da wusste ich, dass dort Raubgrabungen stattfinden und stattgefunden haben, dass dort viel antikes Material geplündert wurde. Aber das Ausmaß dieser Plünderung, das war mir nicht klar. Als ich dort hingekommen bin, da waren dort, es müssen wirklich Hunderte gewesen sein, die dort tagtäglich hinfahren in dieser atemberaubend schönen Anlage und mit Metalldetektoren, Spitzhacken buddeln. Das war erschütternd zu sehen, wie das alles über die Jahre vorangegangen sein muss. Und wenn man dann auch, wie wir damals die Möglichkeit hatten, Drohnen zu benutzen, dann sieht man aus der Luft, in was für einem entsetzlichen Zustand sich das befindet. Die ganze Oberfläche war vernarbt und überall waren Hunderte, wenn nicht Tausende Spuren von Raubgrabungen zu sehen.
Jetzt ist das Regime Assad im Dezember 2024 gestürzt worden. Seitdem dreht sich quasi alles um die vor allem auch politische Zukunft Syriens. Wir sprechen über Ruinen. Warum ist das trotzdem wichtig?
Ich glaube, das ist immens wichtig, denn diese Region war ja eigentlich Teil eines Kulturraums, der auch mit Europa verbunden war. Und man hat damals, glaube ich, die Trennung auch noch nicht so gesehen, dass das jetzt der Osten ist und wir der Westen, sondern letztendlich war Syrien lange Zeit das Gravitationszentrum römischer und hellenistischer Kultur. Das ist nicht nur archäologisches Interesse, sondern es erinnert uns auch eben daran, dass diese gesellschaftliche Trennung, wir die Europäer, dort die arabische Welt, die Syrer, dass die eigentlich ziemlich, dass die nicht selbstverständlich, dass sie nicht natürlich ist. Ein ganz wichtiger Aspekt, der mich mit Syrien oder warum ich so begeistert und so interessiert an Syrien bin. In Syrien können Sie sehen, wie die Altertümer, wie das antike Erbe und die heutige Gesellschaft miteinander zusammenhängen. Viele wundern sich ja, dass Syrien so ein Vielvölkerstaat ist mit so vielen verschiedenen Religionsgruppen und auch ja, vielen Graustufen letztendlich innerhalb dieser Religionsgruppen. Es ist ein sehr diverses Land, was natürlich auch viel sozialen Sprengstoff mit sich bringt. Aber diese Diversität ist kein Zufall, sondern Sie können wirklich das zurück in die Antike verfolgen, bis hin zu bestimmten Glaubensinhalten und philosophischen Ansichten, die Volksgemeinschaften wie zum Beispiel die Drusen oder die Alawiten oder die Ismailiten haben. Und diese religiöse Diversität des Landes, die können Sie historisch zurückverfolgen und Sie sehen die Verbindung zwischen dem antiken Erbe und der heutigen Situation. Und das Besondere daran finde ich, das gängige Narrativ, was Ihnen Extremisten präsentieren, ist ja dieser Mythos, es gäbe so einen geeinten Stamm, und dann irgendwann spalten sich in alle Richtungen die Gruppen ab und die verachtet man und die hasst man, weil sie die Einheit des Islam, die Einheit des Christentums, die Einheit von was auch immer in Frage stellen. Ich habe mich jahrelang eigentlich mit dieser Frage beschäftigt, inwiefern die Vielfalt und die Diversität dieses Landes und auch anderer Kulturen nicht von Anfang an angelegt war. Und da kann man das eigentlich sehr gut sehen. Das war nicht eine Wurzel, aus der es dann verschiedene Verzweigungen gab, sondern letztendlich waren die Kulturen und die Religionen immer divers und sie haben miteinander interagiert, sich gegenseitig befruchtet, aber die meiste Zeit eigentlich friedlich koexistiert.
Ich habe mich gefragt, inwiefern diese Welterbestätten für die Syrerinnen und Syrer heute überhaupt von Bedeutung sind. Die haben ja erstmal ganz existenzielle Probleme und Fragen, um die sie sich kümmern. Ich habe das einen Freund von mir gefragt, der als Jugendlicher vor 10 Jahren nach Berlin gekommen ist und jetzt zum ersten Mal gerade einen Monat lang in Syrien seine alte Heimat wiedersehen konnte. Und der hat gesagt, ja klar, es ist jetzt nicht die Top-Priorität, sich um das Welterbe zu kümmern, aber er würde schon sagen, dass das wichtig ist, auch für das syrische Volk. Hören wir mal kurz rein.
Irgendwann sollten die wieder an Bedeutung gewinnen, also weil diese kulturelle, dieses Identität, gerade in Syrien wird neu geschrieben, also was ist Syrien, wie ist Syrien? Syrien ist nicht nur Krieg und Blut und Minderheiten und Mehrheiten, sondern es ist viel mehr. Und ich glaube, solche Geschichten können auch verbindend sein. Die können auch Menschen dort zeigen, wie können wir gemeinsam auch aussehen.
Teilen Sie diese Meinung? Könnte es wirklich sein, dass die Welterbestätten einen Beitrag dazu leisten könnten, dass sich Christen, Sunniten, Drusen und so weiter, dass diese Grenzen, die ja der Krieg jetzt auch so hochgezogen hat zwischen verschiedenen Religionen und Ethnien, dass die sich wieder auf was Verbindendes einigen könnten?
Selbstverständlich. Ich will Ihnen ein Beispiel geben. Ich bin in den letzten Jahren sehr intensiv involviert gewesen in einer Friedensinitiative. Diese Initiative nennt sich der Rat der Syrischen Charta und setzt sich zusammen aus sehr bedeutenden Notablen eben der jeweiligen Volksgemeinschaften. Und das Symbol dieser Bewegung ist das Tetrapylon in Palmyra. Weil das Tetrapylon nicht nur ein Wegmarker ist, also ein Wegweiser, wohin die Reise geht, sondern eben auch steht für die Resilienz der syrischen Bevölkerung, wieder einen Neuanfang zu starten, weil sie eben auch sagen, ja, das zeigt ja auch, dass Syrien nicht ein orientalisches, östliches, asiatisches Land ist, aber auch kein europäisches Land, sondern es ist ein Land, in dem all diese Kulturen zusammenkommen und daraus etwas Neues entstanden ist. Das, denke ich, ist insbesondere wichtig, wenn Sie sich die bedeutende Rolle anschauen, die die syrische Diaspora in den nächsten Jahren in Syrien spielen wird. So viele Syrer sind nach Deutschland gekommen, aber nicht nur nach Deutschland, auch in andere europäische Staaten, bringen einen Teil der europäischen Kultur und ihrer Erfahrung wieder mit nach Syrien. Und insofern wird Syrien wieder, wenn alles gut geht, und natürlich ist die Situation gerade nicht einfach, ein Schmelztiegel werden, der diese Energien positiv nutzt. Deswegen denke ich, ist das antike Kulturerbe absolut von zentraler Bedeutung, denn man kann darauf stolz sein. Es demonstriert aber auch sowohl die Konflikte als auch die Chancen, die Syrien hat. Und es ist ganz nüchtern gesagt natürlich eine hochinteressante und hochlukrative Einnahmequelle. Denn wenn Sie diese antiken Stätten wieder instand gesetzt haben, das kostet zwar viel Geld, aber überlegen Sie mal, wie viel das zur Volkswirtschaft beitragen kann. Der internationale Tourismus wird ja zunehmen und davon kann Syrien unglaublich viel profitieren. Und deswegen denke ich mal, ist die Wiederinstandsetzung dieses Kulturerbes das beste Investment, was man machen kann.
Aber in der entscheidenden Position ist ja jetzt gerade die Machthaber um den Übergangspräsidenten Ahmed al-Sharaa, einst islamistischer Kämpfer, ein gesuchter Terrorist, der sich jetzt als moderater Staatsmann gibt. Der hat ja auch seine Machtübernahme an einem Welterbeort bekannt gegeben damals im Dezember, nämlich in der Altstadt von Damaskus und nicht irgendwo, sondern in einer Moschee, die ja auch zum einen für islamische Stärke steht, aber zum anderen für religiöse Toleranz letztlich.
Ja, da ist der Schrein vom Apostel Johannes dem Täufer, relativ ungewöhnlich für eine sunnitische Moschee, dass so prominent auch noch ein hauptsächlich im Christentum verehrter Heiliger steht. Also ich glaube, für Herrn Sharaa war das in erster Linie einfach der glorreichste Ort der islamischen Geschichte. Sharaa und seine Leute betonen sehr das umayyadische Erbe, also die erste islamische Dynastie, die Damaskus zur Hauptstadt eines Weltreichs gemacht hat. Insofern war das natürlich für Sharaa wichtig, das an diesem Ort zu tun.
In der Moschee der Umayyaden.
Genau, in der Umayyaden-Moschee. Für die Minderheiten in Syrien ist diese starke Dominanz der Sunniten natürlich ein ganz großes Problem. Und das muss die Regierung auch verstehen, dass Syrien eben jetzt nicht einfach ein sunnitischer Staat werden kann, auch wenn natürlich sich die Sunniten als Bevölkerungsmehrheit lange Zeit unterdrückt haben. Aber wenn man jetzt mit den gleichen Methoden vorgeht wie das Assad-Regime, dann wird man Syrien weder befrieden können noch stabil bekommen.
Aber die blutigen Racheaktionen gegenüber der alawitischen Minderheit, die sind ja nicht sonderlich optimistisch, stimmt.
Nein, schlimmer als das. Also das ist ein Verbrechen gewesen, ein Verbrechen, von dem ich den Eindruck habe, dass die Regierung es zu diesem Zeitpunkt, insbesondere im vergangenen März, auch nicht verhindern wollte. Aber ich glaube, es gibt noch einen anderen Punkt. Innerhalb des Spektrums der Unterstützer von Ashada, diese Milizen, die letztendlich ihm auch zur Macht verholfen haben, gibt es eben viele, die der Ansicht sind, dass die Alawiten nicht Teil dieser Gesellschaft sind, dass sie Profiteure und Unterstützer des Assad-Regimes gewesen sind und dass sie deswegen eigentlich in Syrien nichts verloren haben und dass sie deswegen vertrieben gehören, um das Mindeste zu sagen.
Um mal mit einem etwas optimistischen Beispiel zu enden, ganz positive Signale scheint es ja aus der Welterbestätte Aleppo zu geben, aus der Altstadt. Die ist massiv zerstört worden in den Kriegsjahren. Vor allem auch der Souk von Aleppo, der einstmal größte Basar des Orients, wunderschön mit faszinierender Reizüberflutung quasi für alle Sinne. Der liegt komplett in Trümmern, aber in die Altstadt zieht nach und nach wieder mehr Leben ein, richtig?
Ja, da zieht Leben ein und die Altstadt ist natürlich auch ein wichtiges finanzielles Investment. Traditionell ist der Basar von Aleppo, wenn man da als Tourist durchgegangen ist, dann hat man immer gedacht, okay, da wird ganz viel Nippes verkauft. Aber letztendlich in den oberen Stockwerken, da wurde richtig Business gemacht. Also die großen Händler waren eben sehr vermögend. In Aleppo wird nicht nur investiert aus Liebe zur Kultur. Wer da investiert, der investiert nicht auf Jahre, sondern auf Jahrhunderte. Denn vieles ist ja ein Familienbesitz. Und wer einen Laden im Basar hat, der weiß halt einfach, dass er diesen Standort auch noch über Jahrhunderte seinen Nachfahren vermachen kann. Es wird viele Konflikte darüber geben, bei dem Wiederaufbau von solchen kommerziell genutzten Kulturerbestätten, wie die genutzt werden, wer welchen Anspruch hat, wer was zerstört hat. Aber was Aleppo auch zeigt, denke ich, ist, die Aleppiner bilden sich darauf viel ein, aber ich denke zum Teil auch zu Recht, dass sie sehr pragmatisch und sehr einfallsreich und sehr geschäftstüchtig sind. Wenn es in Aleppo nicht gelingen kann, mit dem unglaublichen Potenzial, was diese Stadt hat, dann glaube ich, kann es nirgendwo in Syrien gelingen. Deswegen ist es, glaube ich, richtig, da jetzt auch das Augenmerk drauf zu richten.
Herr Gerlach, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Daniel Gerlach, Orientalist, Nahostkenner, Chefredakteur des Magazins Zenit, war heute mein Gast in den Wissenswerten von RBB24 Inforadio. Wir haben über die syrischen Welterbestätten und ihre Bedeutung für die Identität des Landes gesprochen. Ich bin Anna Korwis und sage danke fürs Zuhören.
Ja, und ich bin Irina Krabowski und überrasche Sie jetzt ein bisschen mit dem Wetter für Berlin und Brandenburg. Wobei Überraschung ist ja so relativ. Sonnenschein haben wir heute, längeren, lockere Wolken. Und die Höchstwerte fast erreicht mit 23 bis 25 Grad. Die Nacht wird länger klar, kaum Schauer. 16 bis 11 Grad sind die Tiefstwerte. Morgen nochmal 25 bis 28 Grad. Schwül soll es werden. Und im Laufe des Tages kommen dann dicke Wolken mit teils kräftigen Schauern, eventuell auch einem Gewitter um die Ecke. Lokale Unwetter sind möglich. Ja, ja.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Kerstin Reinsch.
A10 nördlicher Berliner Ring Richtung Dreieck-Havelland. Zwischen den Dreiecken Barnim und Pankow etwa 30 Minuten Stau. 10 Minuten zusätzlich sind es auf der westlichen A10 vor der Havelbrücke in Richtung Dreieck-Havelland. Stau auch auf der A24 in Richtung Berlin. Zwischen Neuruppin Süd und Fehr-Berlin wegen eines brennenden PKWs aktuell 15 Minuten Verzögerung. In Berlin läuft der Feierabendverkehr. Viel Geduld brauchen Sie deshalb auf der A100 Richtung Wedding. Zwischen Dreieck Funkturm und Spandauer Damm blockiert ein defektes Fahrzeug die gesamte Fahrbahn ab Innsbrucker Platz 50 Minuten plus. Volle Straßen haben wir auch in Charlottenburg auf den Umfahrungen des Stadtrings. Länger dauert es außerdem rund um Schlesisches Tor, Mühlendamm, Elsen- und Wuhletalbrücke, dann auf der Wollangstraße in Richtung Pankow sowie auf der Rudolf-Rühl-Allee in beiden Richtungen. Stadtauswärts staut es sich auf der 113 bis Adlershof, außerdem auf Prenzlauer Promenade, Malchower Chaussee und Landsberger Allee sowie Falkenseer Chaussee.
Es ist 16 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Irina Grabowski im Studio. Guten Tag. Es waren Bundespolizisten in Frankfurt-Oder, die der Weisung des Bundesinnenministers folgend 3 Menschen aus Somalia nicht ins Land gelassen haben. Über die Reaktion in Brandenburg auf die Gerichtsentscheidung in dem Fall werde ich gleich mit unserem Landesreporter sprechen. Zuerst die Nachrichten mit Kerstin Reinsch.
Bundeskanzler Merz und Innenminister Dobrindt halten daran fest, Asylsuchende an den Grenzen zurückzuweisen. Gestern hatte das Berliner Verwaltungsgericht im Fall 3 Somalier deren Zurückweisung als unzulässig erklärt. Aus dem Hauptstadtstudio Oliver Neuroth.
Merz sagte auf einem Kongress des Städte- und Gemeindebundes, wir wissen, dass wir weiterhin Zurückweisungen vornehmen können. Das werde man auch tun im Rahmen des europäischen Rechts, um die öffentliche Sicherheit und Ordnung in Deutschland zu schützen. Der Kanzler räumte ein, die Gerichtsentscheidung enge die Spielräume dabei möglicherweise etwas ein. Aber die Spielräume seien nach wie vor da. Welche Spielräume er damit konkret meint, sagte Merz nicht. Auch Innenminister Dobrindt stellte klar, wir glauben, dass wir im Recht sind, Zurückweisungen auch von Asylsuchenden finden weiterhin statt. Dobrindt sprach von einer Einzelfallentscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts. Er sieht keine Signalwirkung auf die Asylpolitik der Bundesregierung.
Die Cyberkriminalität in Deutschland hat im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand erreicht. Bundesinnenminister Dobrindt machte dafür auch die zunehmenden Hackerattacken aus Russland verantwortlich. Bei der Vorstellung des Lageberichts für 2024 sagte der CSU-Politiker, allein die wirtschaftlichen Schäden hätten sich auf fast 180 Milliarden Euro belaufen. Bei den meisten Cyberangriffen werden Computer von Angreifern verschlüsselt und erst gegen Lösegeld wieder freigegeben. Mit anderen Attacken wird dem Bericht zufolge die öffentliche Verwaltung lahmgelegt. Russland hat heute den Straßenverkehr auf der Brücke zur annektierten Halbinsel Krim vorübergehend unterbrochen. Das haben russische Behörden auf dem Online-Dienst Telegram bestätigt. Der ukrainische Geheimdienst hatte zuvor mitgeteilt, er habe einen Sprengstoffanschlag auf die Straßen- und Eisenbahnbrücke verübt. Aus Kiew Florian Kellermann.
Der ukrainische Geheimdienst SBU erklärt, er habe Sprengladungen an den Unterwasserpfeilern der Brücke angebracht. Diese habe er dann heute Morgen um 4.44 Uhr Ortszeit gezündet. Ein Video, das der SBU veröffentlichte, zeigt eine Explosion an der Brücke. Der ukrainische Geheimdienst gibt die Sprengkraft der angebrachten Ladungen mit der von 1.100 Kilogramm TNT an. Die Brücke befinde sich nun in einem gefährdeten Zustand. Die Ukraine griff die Brücke mehrfach an. Sie betrachtet sie als kriegsrelevant, weil Russland seine Truppen in der Südukraine unter anderem mit ihrer Hilfe versorgt.